Guter Kaffee ist wie gute Musik. Beides berührt die Seele. Das ist ein Zitat von Musiker Roger Cicero. Dirk, berührt dich das auch?
Ja, Phil, und wenn dann noch der Duft in die Nase zieht, dieser wunderbare Kaffeeduft, dann bin ich in der Wohlfühlwolke der Sinne. Also es berührt mich in der Tat.
Heute geht's bei uns um erhöhte Wachsamkeit und um das vielleicht schönste Getränk der Welt, nämlich den Kaffee. Hier sind die Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden. Mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und für alle in ihren besten Jahren und auch und gerade in den besten Jahren, Dirk, hat man ja gerne mal Kaffeedurst, denn das Leben, das zehrt schon ordentlich an einem.
Und da hilft in der Tat eine Tasse Kaffee, ganz besonders mit den ganzen Rahmenbedingungen, der Atmosphäre, die der Kaffee schafft. Und das besprechen wir mit jemandem, der sich wirklich auskennt, mit Marius Häfner. Marius, hallo und guten Tag.
Hallo ihr zwei.
Hi, grüß dich.
Hi, hi.
So, und jetzt wollen wir mal sehen, wer ist denn eigentlich dieser Marius Häfner? Bei Marius Häfner, knapp über 40, hat die Leidenschaft gesiegt. Zertifizierter Spezialitäten-Kaffeeröster mit eigener Manufaktur ist er heute. Klassischer Vertriebler im Anstellungsverhältnis, das war einmal. Handwerkliche Röstung, Qualität und die faire Beziehung zu seinen Kaffeebauern stehen bei Marius über allem. Und ihr werdet überrascht sein, wie spannend das Thema Kaffee sein kann, wenn man mit Marius Häfner darüber spricht.
Marius, es ist kurz vor 11:30, jetzt wo wir aufzeichnen. Wie viele Tassen Kaffee hattest du heute schon?
Heute waren es in der Tat schon 3 Tassen Kaffee.
Ist das sozusagen Durchschnittswert bei dir um kurz vor 11:30 oder ist es manchmal sogar noch ein bisschen mehr?
Es kann auch sein, dass es ein Ticken mehr ist. Es kommt wirklich drauf an, wann der Tag startet und was mir so noch bevorsteht den Tag. Aber für die Uhrzeit 3-4 Tassen ist eigentlich die Regel. Ja.
Also meine Oma hätte an der Stelle gesagt, pass auf mit der Pumpe, das kann gefährlich werden.
Da hat sie nicht ganz Unrecht.
Ach, guck.
Da hat sie nicht ganz Unrecht, ja, Tatsache. Also ich sag mal so, bis 400 Milligramm Koffein ist unbedenklich. Das sind circa 3 bis 5, je nach Größe natürlich, Tassen Kaffee.
Und in Espresso umgerechnet, weil man trinkt ja auch gerne Espresso dieser Tage.
Das können dann durchaus mehr sein, denn Espresso hat weniger Koffein, als viele denken.
Ach, guck mal, so, und da ist direkt der erste Punkt, ja, wo ich einsetzen will, weil ganz, ganz viele Menschen, die das nicht wissen, sagen nämlich immer, ja, ich trinke lieber Kaffee, aber Espresso, das ist mir viel zu stark, also da kippe ich ja komplett aus den Latschen. Das stimmt gar nicht.
Genau, das ist eher, da würde ich eher unter der Kategorie Mythos einordnen, denn viele denken dann am Abend nach dem Essen, noch ein Espresso, oh je, ich kann da nicht gut schlafen.
Ja.
Dem ist aber nicht so. Der Filterkaffee hat tatsächlich mehr Koffein als ein Espresso.
Kannst du das erklären, warum?
Ja, genau. Also bei der Zubereitung von einem Filterkaffee hast du im Vergleich zu einem Espresso mehr Kaffeepulver als bei einem Espresso, mehr Wasser als bei einem Espresso und die Durchlaufzeit, das heißt die Kontaktzeit zwischen Wasser und dem Kaffeepulver ist bei einem Filterkaffee mehr und länger. Das heißt, in der Zeit wird mehr extrahiert als bei einem Espresso.
Das heißt, wenn ich abends ein leckeres Essen hatte, ich sitze mit meinen Freunden da zusammen und einer
sagt, hast du Freunde, ja?
Ja, hin und wieder gehen die tatsächlich auch mit mir essen und ab und zu auch ganz gut. Und dann kommt hinterher einer auf die Idee und sagt, oh, jetzt ein Espresso, ne, nach dem Essen, so der Klassiker. Und die Hälfte in der Runde sagt dann, um Gottes Willen, da kann ich ja nicht schlafen.
Und sagt, ich hätte lieber einen Schnaps.
Völliger Quatsch?
Also ich sag völliger Quatsch.
Ja.
Lieber ein Espresso als ein Filterkaffee, dann kannst du auch beruhigt und gut einschlafen.
Dirk, wie lange dauert es bei dir, bis du an Kaffee denkst, das erste Mal nach dem Aufstehen?
Recht schnell. Und ich habe irgendwie, muss sagen, ich bin absolut kein Suchtmensch. Also ich habe nichts eigentlich, wonach ich in irgendeiner Form süchtig wäre. Bei Kaffee habe ich schon kein gutes Gefühl, wenn ich morgens losmarschiere und habe keinen Kaffee getrunken. Da fühle ich mich den ganzen Tag schlapp. Ob das nur vom Kopf kommt, dass der mir sagt, du hattest keinen Kaffee, irgendwas stimmt heute nicht. Oder ob es wirklich vom Körper, also innen heraus, sich bildet, das weiß ich nicht. Aber ich fühle mich nicht gut. Und ich hatte auch mal, muss ich sagen, ich hatte mal so eine Entschlackungskur gemacht. Und da habe ich nichts gedurft. Ich durfte nicht trinken, nicht essen, nicht rauchen, mache ich sowieso nicht. Und ich durfte auch keinen Kaffee trinken. Und irgendwann habe ich dann verhandelt mit den Ärzten und gesagt, ich brauche jeden Tag einen Espresso, sonst zerreißt es mir das Hirn. Ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende und siehe da, nach dem Espresso, ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, habe abends einen Espresso bekommen, das war fast schon eine feierliche Zeremonie, als der mir da dargereicht wurde und dann habe ich den voller Genuss und mit geschlossenen Augen, habe ich den praktisch, ja, mir wirklich reingezogen und ich hatte irgendwie keine Kopfschmerzen mehr.
Der Genussfaktor ist dann höher, ne? Tatsächlich. Aber ich merke immer, wenn ich wenig Kaffee trinke oder keinen Kaffee trinke, aus welchen Gründen auch immer, ja, gesundheitlich meistens, ich kriege dann Kopfschmerzen. Kennst du das?
Ja klar, auf jeden Fall. Also verantwortlich ist dafür sehr wahrscheinlich das Koffein. Koffein macht abhängig, auch wenn man es nicht hören will oder wenn ob einem das nicht bewusst ist. Aber der Körper verlangt schon danach. Das heißt, ich kann das gut nachvollziehen, wenn du dann 2, 3, 5 Tage keinen Kaffee trinkst, dass man dann wirklich hippelig wird oder unruhig wird oder dem Körper fehlt einfach etwas.
Wenn du sagst, es ist wie eine Sucht, ne? Es macht ein Stück weit auch abhängig, stellt sich ja sofort die Frage, ist Kaffee überhaupt gesund an sich? Weil Sucht ist ja sofort negativ besetzt. Sucht denkt man, oh Gott, der arme Körper.
Ich würde sagen, das ist wie mit allem, was Genussmittel angeht und in dem Fall Sucht, ob das jetzt Wein ist. Wenn du am Abend ein Glas Wein trinkst, ist es unbedenklich. Wenn du aber 4, 5 Gläser jeden Abend trinkst, dann sind wir in der problematischen Zone.
Könnte man eventuell ein Problem entwickeln,
genau,
ja.
Genau. Und ähnlich ist es dann auch mit dem Kaffee. Also Kaffee ist nicht ungesund, bis zu einem gewissen Maß. So, da sind wir wieder bei den vorhin erwähnten 400 Milligramm Koffein. Also wenn du 3 bis 5, 6 Tassen Kaffee am Tag trinkst, ganz unbedenklich, ohne Probleme.
Ihr kennt ja wahrscheinlich das, dass man sich manchmal Ziele setzt, wo ein anderer fragt, warum will der das unbedingt? Ja, und bei mir war es so, ich wollte mal abnehmen. Könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt gar nicht vorstellen, wie ich auf die Idee kam, Aber verrückter Gedanke. Und dann habe ich einen Arzt gefragt, wie mache ich das am besten? Und da sagte der zu mir, trink vor der Bewegung eine Tasse Espresso und du wirst eine ganz andere Wirkung haben. Hat der einen Vogel oder hat er recht?
Er hat recht. Tatsächlich, wenn man circa 30 bis 60 Minuten vor dem Sport Kaffee oder Espresso trinkt, das fördert die Fettverbrennung. Das kurbelt die tatsächlich an und man hat einen kurzzeitigen Effekt dadurch.
Aber wenn ich jetzt 5 Espresso trinke, wird es nicht besser?
Ich denke, nein.
Ich merke das tatsächlich übrigens. Also wenn ich einmal in der Woche mit meinen Jungs kicke, ich habe mir das inzwischen auch angewöhnt, ich trinke tatsächlich meistens so eine halbe Stunde bis Stunde vorher, also genau das, was du gerade gesagt hast, trinke ich noch einen Espresso und ich habe den Eindruck, ich bin dann leistungsfähiger ist das eine, aber ich habe auch so das Gefühl, es hat einen anderen Effekt tatsächlich auf meinen Körper und das habe ich jetzt so ein bisschen ritualisiert und ich sehe das auch ganz oft beispielsweise, wenn man Fußball guckt, ob im Stadion oder am Bildschirm und du siehst, wenn die Spieler raus aufs Feld gehen, ja, so eine Stunde vorm Anpfiff oder so, vorm Warmmachen, ganz viele haben einen Kaffee in der Hand. Also das ist wirklich inzwischen auffällig. Das wissen die wahrscheinlich auch, dass das so ist, oder?
Mit Sicherheit, ja, definitiv. Ich habe das auch schon ganz oft bei, wie du gerade erwähnt hast, bei Fußballern gesehen, aber auch gerade im Radsport. Das ist dann immer so dieses, ich sage immer, das legale Doping. Wenn du halbe, dreiviertel Stunde vorher dir nochmal schön einen Espresso reinfeuerst, dann gibt dir das schon nochmal einen kurzen Energiekick.
Stell mir gerade mal vor, hinterher kommt der Dopingkontrolleur und sagt, Moment, in ihrem Urin war Koffein, sie sind gesperrt, Punkte weg, Spiel verloren, Kaffee, sie haben Kaffee getrunken vorher, das gibt's doch gar nicht.
Steht zum Glück nicht auf der Dopingliste.
Kannst du dich an deine erste Tasse Kaffee erinnern? Wann war das und was hat das mit dir gemacht?
Ganz genau nicht, aber es hat tatsächlich früh begonnen. Und zwar habe ich eine Ausbildung gemacht in der Hotellerie und da hat man ja auch die verrücktesten Arbeitszeiten von Spätdienst, Frühdienst und umgekehrt und damals war das tatsächlich einfach nur, okay, Kaffee trinken, wach werden, wach bleiben, so, das war wirklich einfach nur das Ziel.
Der reine Nutzen daraus,
ganz,
ne?
Nur der Nutzen, da hat das noch nichts damit zu tun gehabt, dass Kaffee auch schmecken kann, also da war es wirklich, ich muss wach bleiben, wach werden, die Augen müssen offen bleiben und der Geschmack war da noch sekundär. Im Gegenteil, gerade so die ersten Erfahrungen mit Kaffee, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dann hat man es erst, ist es bitter und es ist erstmal nicht so angenehm.
Ich glaube, der erste Kaffee schmeckt nie gut oder Kommt darauf an, wie alt man ist.
Das
aber
ist genauso beim ersten Bier oder beim ersten Wein.
Alles schmeckt schlecht. Kaffee, Alkohol, wenn du jung bist, sagst du, oh, geh mir weg mit dem Zeug. Ne?
Ja.
Aber irgendwann stellt man dann fest, es hat eben doch einen Effekt. Und hast du dich auch über den Effekt dann dem Geschmack angenähert?
Das mit dem Geschmack kam tatsächlich erst etwas später. Ich trinke gerne Kaffee und ich hatte verschiedene Kaffees ausprobiert. Also man trinkt mal bei Freunden oder im Café, im Restaurant, wie auch immer. Und mir ist aufgefallen, die Kaffees schmecken immer unterschiedlich. Und ich wollte wissen, woher das kommt. Also warum schmeckt der Kaffee immer anders? Der eine ist stärker, der andere ist schwächer, der andere ist, ich sag mal, schokoladiger, nussiger, der andere hat eher floralere Noten. Und das hat so ein bisschen mein Interesse geweckt. Und ich wollte einfach wissen, Woher kommt das? Warum ist das so?
Und wenn wir direkt beim Geschmack sind, wenn du es schon ansprichst, das hat, glaube ich, vor allen Dingen mit der Herkunft der Kaffeebohnen zu tun. Ist das so? Also kann man sagen, aus dem Teil der Welt ist es schokoladiger und aus dem anderen fruchtiger? Lässt sich das so einfach runterbrechen?
Absolut, absolut. Mhm. Du kannst sagen, pauschal jetzt, sage ich mal, aus Brasilien bekommst du einen Kaffee, so wie du ihn kennst von früher. Der ist eher schokoladig, nussig, hat wenig Säure, ist gut verträglich, in Anführungszeichen. Und wenn du aber eher einen Kaffee haben möchtest, der komplexer ist, der komplexere Aromen hat, der vielleicht ein bisschen fruchtiger, floraler ist, den wirst du dann eher in Äthiopien finden, in Kenia finden. Andersrum wirst du keinen Kaffee in Brasilien finden, der floral und fruchtig ist. Und in Kenia wirst du keinen Kaffee finden, der schokoladig, nussig ist.
In der Geschichte der Kaffeekultur in Deutschland hat sich ein bisschen was geändert. Also ich kann mich erinnern, früher war Kaffee ein sehr wertvolles Gut. Ich komme ja aus einer Zeit, wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Ja? Und wenn wir also Besuch hatten von weiter weg, dann kam das schöne Kaffeeservice raus und dann wurde ein schöner Kaffee gekocht. Ja. Und das hatte schon was Rituelles. Ich habe dann, man hat glaube ich Muckefuck zugesagt, so ein Karo-Kaffee bekommen, damit eben das Kind auch dachte, es trinkt jetzt richtig Kaffee. Und es war dann schon was Erhabenes, dieses Kaffeetrinken. Das hatte was. Und man hat durchaus auch mal jemanden Pfund Kaffee mitgebracht, wenn man ihm was Gutes tun wollte. Heute irgendwie nicht mehr denkbar in unserer Gesellschaft, wenn du kommst und bringst einen Pfund Kaffee mit, ist eher ungewöhnlich als Geschenk, wenn es keine besondere Beziehung dazu gibt. Und deswegen sage ich, da hat sich ein bisschen was geändert. Ist Kaffee noch so ein Luxusgut, wie es war, hängt vielleicht bei mir auch ein bisschen damit zusammen. Wir hatten durchaus Kontakte in den anderen Teil Deutschlands und da hat man schon gern mal einen Pfund Bohnenkaffee rübergeschickt in die frühere DDR. Also für uns war das was ganz Besonderes, Kaffee. Ist das heute noch so ein Luxusgut oder ist das was, wo jeder sich sagt, komm, ich hol mir da mal einen Espresso schnell im Vorübergehen, Kaffee to go, wobei ich schon mich wundere, wie viel die Leute dafür investieren, weil das ist ja richtig teuer, ne, wenn du in die Kaffeeketten gehst.
Wahnsinn, ja. Also Kaffee ist nach wie vor ein Luxusgut. Wir haben auch noch, was viele nicht wissen, eine Luxussteuer auf Kaffee. Das ist die sogenannte Kaffeesteuer. Das sind 2,19 Euro pro...
Wer ist wir? Deutschland? Wir oder, in Deutschland, oder genau. Die Welt oder Europa?
Nein, das ist tatsächlich in Deutschland so und in noch zwei Ländern. Aber das ist tatsächlich einer der wenigen Länder in Deutschland, wo es diese Kaffeesteuer noch gibt. Und die resultiert von 1800 irgendwann... Ja, Tatsache, das war wirklich die...
Hast du die erfunden damals, Dirk, die Steuer?
Nein, aber wir können eine Initiative zur Abschaffung der Kaffeesteuer finden, wobei das schon frech ist, die Bemerkung, Phil. Also,
du erzählst ja die ganze Zeit von früher und was weiß ich was und Kaffeeservice so und Bodenkaffee.
Fit gemacht, habe alle möglichen Pflegehilfsmittel benutzt, habe mich eingecremt, damit ich hier frisch ankomme und du sagst,
das sieht man wiederum.
Ich habe die Kaffeesteuer im 19. Jahrhundert eingeführt.
Ich würde übrigens da mitgehen und würde sagen, Kaffee ist noch immer ein Luxusgut. Ich finde, es entwickelt sich gerade auch wieder ein Stück weit in die Richtung hin, weil zum einen die Menschen, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck aus meinem Umfeld, die Menschen achten wieder mehr darauf, was für Kaffee kaufe ich und wie bereite ich ihn zu. Und wenn ich sehe, was viele in meinem Umfeld auch inzwischen für unglaublich hochwertige Maschinen zu Hause stehen haben, dann denke ich mir, das hat so vor 15, 20 Jahren, wer hat da eine Siebträgermaschine zu Hause gehabt? Gefühlt niemand.
Ja, aber manche übertreiben es generell mit Maschinen. Also ich war kürzlich eingeladen, ich bin ja auch bei guten Leuten eingeladen, ne? Und da stand also zum einen wirklich die Siebträgermaschine, ich sag mal Preis 8.000 bis 10.000 Euro, richtig Ding. Und daneben stand eine Schneidemaschine für Schinken. Das war genauso ein wuchtiges Teil. Also ich kam mir vor, als in der Maschine, wie in der Maschinenhalle.
Oder kriegst du eine Scheibe Schinken und zum Kaffee serviert.
Allein die Ausrüstung, die da geboten wurde, die war also schon vom Allerfeinsten, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Kult, den man macht. Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist, so viel Geld für so eine Maschine zu investieren. Aber das wäre die Frage an den Experten, ne?
Genau, es ist halt auch immer, also vorab die Frage, was man wirklich will. Will ich einen Filterkaffee oder will ich ein Espresso-basiertes Getränk zubereiten? Da fängt es halt schon mal an. Wenn du sagst, ich bin der Fan eines Filterkaffees, dann sag ich ganz ehrlich, die klassische Filterkaffeemaschine für 60, 80 Euro. Wichtig ist, frische Bohnen eingekauft, ganze Bohnen gekauft, keinen gemahlenen Kaffee und portionsweise gemahlen und zubereitet.
Das kommt ja wieder ein bisschen, ne? Filterkaffee ist
total. War nie wirklich weg. Mhm. Also Filterkaffee ist in aller Munde. Gerade in Deutschland wird sehr gerne getrunken.
Was hältst du von Kaffeekapseln?
Bin ich persönlich nicht der größte Fan von. Also zum einen der Umwelt zuliebe, zum anderen aber auch, du hast vorgemahlenen Kaffee, der mit Sauerstoff oxidiert, der einfach Aromen verliert. oft weißt du auch gar nicht, was da drin ist in diesen Kapseln. Ne? Die Transparenz fehlt da so ein bisschen. Du weißt, wenn du Glück hast, aus welchem Land das kommt, aber mehr weißt du dann auch nicht.
Jetzt waren wir mal gerade bei den Maschinen. Also du hast gesagt, wenn ich einen ganz normalen Filterkaffee möchte, dann reicht auch eine einfache Maschine. So. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte einen guten Espresso trinken, ja, dann ist die Preisrange der Maschinen, Siebträgermaschinen, geht quasi ins Endlose. Ja, ja,
total.
Ich habe mich da jetzt langsam so ein bisschen auch angenähert. Ich besitze seit 2 Jahren selbst eine Siebträgermaschine. Das ist eher so ein Einstiegsmodell, also Range 500 Euro. So, und ich finde den Kaffee super. Der schmeckt mir richtig gut. Ich habe mich da so ein bisschen mit Mahlgrad und alles, da kann man sich ja so ein bisschen reinfinden. Ne? Muss man auch, je nachdem, mit den Bohnen dann auch gucken. Und wann immer ich bei Menschen bin, die da so eine Maschine nah am fünfstelligen Bereich haben, denke ich mir, also die sieht zwar deutlich pompöser aus und die macht was her, so fast schon als Einrichtungsgegenstand, als Luxusgegenstand, mit dem man auch so ein bisschen angeben kann vielleicht. Aber ich finde, dieser geschmackliche Unterschied, der rechtfertigt nicht diese Preisspanne. Das finde ich, je häufiger ich das schmecke und sehe, desto mehr komme ich in diese Richtung, dass ich. Und du
bist ja bei 1000 Euro noch lange nicht am Ende, ne?
Genau,
also du kannst ja viel, viel mehr. Da kannst du in Kleinwagen investieren.
Ja, klar. Wichtig, was du gesagt hast, dass es dir schmeckt. Das ist schon mal das Wichtigste. Also am Ende des Tages muss es dir schmecken. So, du kannst einen Hokuspokus machen, Maschine, Mühle, abwiegen, Wassertemperatur, Luftfeuchtigkeit messen, dreimal im Kreis springen, wie auch immer. Am Ende muss es dir schmecken. Und wenn du sagst, du bist mit deinem Equipment, mit der 500-Euro-Maschine, du hast, denke ich, oder hoffe ich, eine separate Mühle.
Nein. Okay. Habe ich schon häufiger gehört, da senkt der Experte dann immer den Daumen.
Naja, was heißt den Daumen? Aber du hast einfach mehr Möglichkeiten. Ja. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, der Espresso schmeckt dir nicht, dann kann das zum Beispiel daran liegen, dass dein Mahlgut, also dein Kaffeepulver nicht, wenn du da eine schlechte Mühle hast, die hat eine andere Partikelverteilung, du hast eine andere Extraktion und das kann halt einfach dazu führen, dass dir der Kaffee nicht schmeckt. Deswegen, meine Empfehlung ist immer, Maschine ja, ist gut, ist wichtig, aber die Mühle ist fast wichtiger. Also man sollte wenn du 500 Euro für deinen Siebträger ausgibst, ein Drittel solltest du bestimmt auch investieren für eine Mühle.
Okay, okay, verstehe. Also dann im Zweifel lieber eine etwas günstigere Siebträger, aber dafür eine separate Mühle dazu kaufen. Genau.
Wichtig bei der Maschine ist einfach auch die Konstante der Temperatur. Das heißt, dass der erste Espresso schmeckt wie der zweite und der dritte. Viele Maschinen haben einfach den Nachteil, der erste ist sehr heiß. Der zweite ist dann direkt 5-6 Grad kühler und das schmeckst du einfach.
Das macht einen mega Unterschied, ne? Von der Temperatur.
Temperatur ist super wichtig.
Ja.
Was auch noch sehr wichtig ist, was viele nicht wissen, tatsächlich die Wasserqualität. Denn man darf nicht vergessen, Kaffee besteht zu 99,8% aus Wasser. Und wenn du da schon mal eine schlechte oder Wasserqualität hinzuführst, dann wird auch dein Kaffee nicht gut.
Was ist die Lösung? Wasserfilter?
Genau, also am einfachsten ist es einfach, entweder geht man auf die Internetseite seines Versorgers, da siehst du, welche deutsche Härte kommt bei dir an und im Idealfall bist du...
Die deutsche Härte braucht man wieder in der Innenverteidigung der Nationalmannschaft. Bei der
auch, genau. Und im optimalen Bereich bist du zwischen 3 und 6 deutscher Härte. Wenn du dann bei 15 oder so bist, da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen und da einen Wasserfilter dazwischen schalten oder den vorfiltern, das Wasser vor der Zubereitung. Hat einen riesen Impact.
Gibt es denn bei der Bedeutung, die der Kaffee für Menschen hat, Unterschiede im Alter? Weil Phil ist Anfang 40, ich bin Anfang 60, wir sind quasi eine andere Generation, merkst du, weil du verkaufst ja auch Kaffee, dass es da Unterschiede gibt, dass es da andere Vorlieben gibt, dass der Kaffee eine andere Bedeutung hat. Zum Beispiel Phil platzt ja voll stolz auf seine Siebträgermaschine. Der läuft, wenn er mal abends rausgeht, rum und sagt, weißt du, ich habe eine Siebträgermaschine zu Hause. Und
aber mit integrierter Mühle, ich darf damit gar nicht angeben eigentlich.
Du, und ich denke über eine separate Mühle nach. Ja? Und ich glaube, da kommt er gut mit an. Aber ich weiß nicht, ob das in jeder Generation, in jeder Altersgruppe so ist.
Ich sag mal so, die ältere Generation, die ist eher noch diesen klassischen Kaffee gewohnt. Also die wollen einen Kaffee, der nach Kaffee schmeckt, der eher ein bisschen schokoladig, nussig ist, wenig Säure, gut verträglich ist. Wobei ich merke, dass jüngere Leute offen sind für Spezialitätenkaffee. Das heißt, die sind dann eher etwas fancy in Anführungszeichen. Die sind dann floraler, die haben mehr Säure, sind viel säurebetonter, was ich sag jetzt mal der älteren Menschen öfter mal auf den Magen schlägt, in Anführungszeichen, die haben dann ein Problem mit der Säure. Da merkt man schon einen Unterschied im Konsumverhalten.
Gibt es auch im Verkaufsverhalten Unterschiede? Also wenn ich beispielsweise nach Italien fahre, kriege ich ohne Probleme für 1,50 Euro einen großartigen Espresso. Hier in Deutschland wird mir das nicht gelingen. Also da muss ich richtig viel für zahlen. Du hast von der Kaffeesteuer gesprochen. Das ist ein Punkt, aber die ist ja relativ gering, diese Steuer. Die kann eigentlich die preisliche Differenz nicht ausmachen. Ist das eine Grundeinstellung, die man hat zum Kaffee? Ist es vielleicht die Masse an Espresso, die dort in Kaffeeshops verkauft wird? Oder woran liegt es, dass wir hier den Espresso so teuer machen?
Es kommt tatsächlich auf die Qualität an. Also das heißt, wenn ich guten Rohkaffee einkaufe, habe ich schon mal einen ganz anderen Einkaufspreis, als wenn ich jetzt einen, ich sag mal, random Mainstream-Kaffee einkaufe. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es in Italien keine guten...
Also mir schmeckt er in Italien. Das mag auch die Atmosphäre sein, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass der mir in Italien schlechter schmeckt als hier.
Würdest du denn sagen, nur ein Espresso aus der Siebträger ist ein richtiger Espresso?
Jetzt kommt er wieder mit seiner Siebträgermaschine. Naja,
ich sag mal so, du bekommst das beste Ergebnis tatsächlich. Also mit einer Siebträgermaschine bekommst du das wirklich das beste Espresso-basierte Getränk. Ob das jetzt ein Espresso Solo ist oder ob das ein Cappuccino, Milchkaffee, Flat White, was auch immer ist. Aus meiner Sicht bekommt man daraus den besten Espresso.
Wenn ich mich zurückerinnere an unsere WG-Zeit beispielsweise früher, also als ich angefangen habe, viel Kaffee zu trinken.
Die Zeit ohne Siebträgermaschine.
Ich kann mich wenigstens daran noch erinnern, Dirk. Also in dieser Zeit war es jedenfalls so. Wir hatten damals, das gibt es heute auch noch, so eine Senseo-Maschine da stehen. Also ne, mit so gemahlenem Kaffee in so zusammengepressten Pads, ja. Und das war damals, fanden wir das alle Weltklasse, weil das war einfach zubereitet und irgendwie hat seinen Zweck erfüllt. Und da gab es dann damals auch so Geschichten, da gab es dann irgendwann noch so eine Cappuccino-Serie, da war dann so Milchpulver mit eingestampft. Und wenn ich heute daran denke, dass ich mir das jahrelang reingehauen habe, denke ich mir, was war eigentlich damals mit mir falsch? Was müsste man dir heute geben, dass du sowas trinkst?
Oh, da muss viel passieren. Oh, da muss, glaube ich, echt viel passieren, dass ich mir sowas antue. Also klar, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das noch nie getrunken habe. Also mir ging das ähnlich. In jüngeren Jahren, da hat man nicht so das Bewusstsein dafür, sage ich mal. Da soll einfach der Zweck erfüllt werden und das so mit so wenig Aufwand wie möglich. Und das bieten ja diese Kapselgeschichten am Ende. Ne? Ich meine, du legst das da rein, drückst den Knopf und hast nach 20 Sekunden ein kaffeeähnliches Getränk.
Jetzt nehmen wir mal den Phil. Der Phil ist ja kein Mann, das ist ein Herr, ein feiner Herr. Und wenn du für ihn mal so einen Fahrplan des Tages entwirfst. Ne? Wann hat es Stil, Kaffee, Espresso zu trinken? Es gibt ja auch solche Dinge, nach so und so viel Uhr gibt es kein Cappuccino mehr und solche Regeln. Wie würdest du einem Herrn, ich betone Herr, wie Phil empfehlen, welche Kaffeesorte über den Tag zu trinken, wenn er auch auf sein Gegenüber Eindruck machen will, kulturell bewandert wirken will?
Also die Italiener machen das tatsächlich so, nach, ich glaube, 12 Uhr gibt es kein Cappuccino mehr. Also die trinken das dann eher am Vormittag. Espresso am Nachmittag und am Ende, ich meine, was ist richtig, was ist falsch, am Ende, dir muss es schmecken, das muss in deinen Tagesablauf passen, das muss zu deinem Gesundheitszustand passen, da gibt es jetzt keine Faustregel zu sagen, hey, trink am Morgen irgendwie 3 Cappuccino und mittags 2 Espresso. Dann
ich habe aber schon den Drang, wenn ich zum Beispiel abends im Restaurant esse, dann habe ich wie ein, ich kann dem gar nicht widerstehen, ich habe richtig einen Zwang, den darin verspüre ich, am Ende des Mahls noch einen Espresso zu bestellen. Es geht gar nicht anders.
Ja, sehr
gehört das dazu?
Na klar, voll. Total. Ja würde ich sagen.
Macht das irgendwie bei Käse, sagt man, schließt den Magen. Was macht Espresso mit mir?
Das rundet
zeigt, es ist fertig jetzt.
Genau, jetzt kommt die Rechnung. Jetzt ist fertig, jetzt bezahlen und dann heim. Nee, das rundet einfach den genussvollen Abend ab. Also so ein Espresso zum Abschluss hat noch niemandem geschadet.
Jetzt sag mal, Marius, in diesen Zeiten sind viele Menschen ja auch mit dem Antrieb unterwegs, nachhaltig zu sein. Thema faire Kaffeepreise, faire Arbeitsbedingungen, das ist auch ein Thema, mit dem du dich sehr auseinandersetzt. Woran erkenne ich überhaupt, wenn ich Kaffee kaufe, was fairer Kaffee ist? Also wie definiert sich der überhaupt vielleicht mal zunächst, bevor wir die Frage klären, woran ich das erkenne?
Also zum einen, es gibt ja diese Siegel, die kennt ja fast jeder, diese Fairtrade-Siegel. Das ist an sich eine ganz gute Geschichte. Man darf dabei nur nicht außer Acht lassen, dass Kaffee wird an der Börse gehandelt. Also das heißt, die Preise entscheiden sich an der Börse. Dieses Fairtrade-Siegel garantiert dem Kaffeebauern...
Ist das eine spezielle Kaffeebörse oder ist das... Ist
nee,
das
ganz normal.
Ganz normale
Börse. Ganz normal, genau. Das sind sogenannte Futures. Da werden wie Wetten abgegeben, sage ich jetzt mal. Das wäre jetzt vielleicht nochmal eine andere Richtung. Auf jeden Fall entscheidet sich dort der Preis des Kaffees. Und das Fairtrade-Siegel garantiert dem Kaffeebauern einen gewissen Preis. Nur ist es zurzeit so und auch schon etwas länger, dass der Weltmarkthandelspreis über diesem Fairtrade-Preis ist. Das heißt, zurzeit bekommt der Kaffeebauer, der mit Fairtrade zusammenarbeitet, weniger Geld, als würde er es konventionell über die Börse oder über einen Händler verkaufen. Dann ist halt die Frage, ist das fair? Aber das muss dann jeder für sich beantworten. Wenn du Bock auf das Thema Kaffee hast, suchst du dir eine Kaffeerösterei in deiner Umgebung, gehst da im besten Fall persönlich hin und tauschst dich da aus. Weil im Supermarkt hast du einfach oft das Problem, dass da die Transparenz fehlt. Du hast da mittlerweile 20 verschiedene Kaffeesorten und wenn du dir die anschaust, fehlt oft die Transparenz, wo kommt der Kaffee eigentlich her? Also nicht nur, der kommt aus Brasilien.
Genau, weil das steht ja eigentlich immer drauf.
Genau, ne? Das ist ja so eine Angabe, die ist meistens gegeben, aber die sagt mir als Verbraucher ja erstmal nicht wirklich viel. Außer vielleicht, okay, Thema Geschmacksrichtung. Ich habe Bock auf einen nussig-schokoladigen Kaffee, also suche ich mir einen aus Brasilien. Aber ich habe eher Bock auf was Florales. Ich gehe Richtung Kenia, Äthiopien, wie auch immer. Mhm. Aber mehr weißt du dann nicht. Und ich versuche das anders zu machen. Ich versuche das wirklich, was heißt versuche, ich schreibe das drauf und will da so transparent wie möglich sein. Wo kommt der Kaffee her? Also nicht nur aus welchem Land, sondern von welchem Kaffeebauern kommt er? So, und wenn du das schon mal weißt, dann ist das schon mal ein Indiz oder ein Zeichen dafür, dass der Kaffee fairer eingekauft ist als jetzt einfach herkömmlich über einen Kaffeelieferanten.
Und mit den Kaffeebauern, mit denen du dann konkret vor Ort zusammenarbeitest, wie stellst du da sicher, dass all das auch vor Ort entsprechend gewährleistet ist?
Also zum einen ist es eine Vertrauenssache, zum anderen gibt es sogenannte Pre-Sample-Shipments, das heißt, bevor eine Ernte, also oder wenn die Ernte gerade angefangen hat, bekomme ich oder kann ich das anfordern, dass ich Samples bekomme, das sind dann 200-300 Gramm Rohkaffee und dann kann ich selber schauen, wie ist die Qualität.
Jetzt sehe ich auch oft zum einen Fairtrade-Kaffee und oft auch kombiniert mit dem Bio-Logo noch, dann hat man ja ein doppelt gutes Gewissen, ne? Du stehst und denkst dir, okay, es gibt hier 20 Kaffees im Angebot und 3 davon sind A, Fair Trade und im Idealfall auch noch Bio. Da fühle ich mich gleich besser, wenn ich das einkaufe. Mhm. Bringt das was? Also ist dieses Bio-Siegel nochmal zusätzlich was, wo du sagst, da kann man mit gutem Gewissen irgendwie einkaufen und das ist vielleicht auch geschmacklich noch ein Mehrwert oder ist das unabhängig?
Geschmacklich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das einen Mehrwert hat. Es ist einfach, Bio sagt einfach nur aus, dass die Kaffeepflanzen ohne Pestizide, ohne solche Dinge auskommen müssen. Aber die Qualität ist jetzt nicht zwingend oder unbedingt eine bessere. Also ich kaufe auch biozertifizierte Rohkaffees ein. Ich kann das nur nicht auf meine Verpackung schreiben oder damit werben, weil ich als Unternehmen nicht biozertifiziert bin. Das ist dann, klar, das ist dann wieder eine Sache, eine finanzielle Geschichte. Aber auch die Lagerung von Rohkaffee, von einem Bio-Rohkaffee und einem konventionellen Kaffee ist anders. Die müssen getrennt gelagert sein. Die Maschinen müssen danach spezieller gereinigt werden, sodass da einfach gewährleistet ist, dass der Bio-Kaffee nicht mit einem anderen Kaffee in Berührung kommt.
Du röstest ja auch selber.
Genau.
Wie viel Liebe braucht die Kaffeebohne, dass er am Ende richtig gut schmeckt? Wie viel Liebe steckst du da rein? Wie muss man sich das vorstellen?
Ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Also das ist, man sagt ja auch, es ist in Anführungszeichen eine Kunst, Kaffee zu rösten. Also ich meine, am Ende hast du Temperatur und Zeit, was eine große Rolle spielt. Aber man steckt da schon viel Herzblut rein, weil man möchte am Ende ja auch ein gutes Ergebnis haben. Wenn man überlegt, in einem Kilo Kaffee stecken plus minus, ich habe es nicht gezählt, 5000 Bohnen. Die Kaffees, die ich einkaufe, sind handgepflückte Bohnen. Das heißt, es steckt immer ein Mensch dahinter. Und ich möchte den Kaffee jetzt nicht einfach, okay, ich hau den jetzt in meine Rösttrommel rein, der wird ein bisschen dunkel und dann habe ich einen Kaffee. Sondern Kaffee kann einfach viel mehr. Und wenn man sich damit beschäftigt und man kann viel aus dem Kaffee rausholen. Das heißt nur nicht, wenn ich einen guten Rohkaffee einkaufe, dass es auch auf jeden Fall ein guter Röstkaffee wird. Also das heißt, man muss wissen, was man da macht.
Jetzt blicke ich nochmal zurück auf die Zeiten des Aufbruchs, die ich ja selbst erlebt habe in Deutschland. Und damals hat man ja den Kaffee getrunken, schön Kondensmilch rein und 3 Löffel Zucker. Und wenn ich jetzt höre, welchen Aufwand du betreibst mit dem Rösten des Kaffees, dann ist es ja fast Frevel, wenn man diese Dinge reinhaut. Wie trinkst du deinen Kaffee? Milch, Hafermilch, schwarz und warum trinkst du ihn so?
Also wenn es um Filterkaffee geht, dann definitiv schwarz, weil ich da einfach viel mehr Aromen rausschmecken kann. Wenn ich da jetzt Milch und Zucker reingeben würde, das würde das komplett verfälschen. Dann brauche ich auch keinen hochwertigen, speziellen Kaffee einzukaufen oder mir zuzubereiten. Ansonsten trinke ich gerne mal einen Flat White, das heißt, das ist ein doppelter Espresso aufgefüllt mit Milch. Mhm. Da
welche
aber auch
Milch
ohne Zucker.
Nutzt du da?
Tatsächlich Kuhmilch. Ich habe da.
Und wie viel Prozent Fett gibt es da irgendwie?
Ach, Fett ist eher sekundär. Also, wenn es jetzt darum geht, um die Milch aufzuschäumen und da ein schönes Bild reinzubekommen, dann hat der Fettanteil damit relativ wenig zu tun, sondern wichtig ist ist der Proteingehalt. Der ist dafür verantwortlich, dass man die Milch schön aufschäumen kann. Viele denken, ich nehme lieber 3,8% Fett, dann kriege ich eine schön aufgeschäumte Milch. Mhm. Dem ist aber nicht so. Es geht eher um den Proteinwert.
Bei mir ist es so eine Frage der Gewohnheit. Also hättest du mir vor 10, 15 Jahren gesagt, irgendwann trinkst du deinen Cappuccino noch mit Hafermilch, hätte ich gesagt, im Leben.
Ja, würde ich aber heute immer noch sagen. Also ich finde es komisch. Wirklich? Da hast du so eine riesen Siebträgermaschine, mit der du wirklich mit breiter Brust reinmarschierst, denkst sogar noch über die separate Mühle nach und dann kommst du mit Hafermilch um die Ecke. Ich finde, das ist irgendwie, weiß nicht, für mich ist es befremdlich, aber gut.
Aber jetzt sage ich dir mal eins.
Er nickt aber auch, Marius. Also er findet es auch komisch.
Inzwischen finde ich aber... Ihr seid die Experten, das ist mir klar. Aber inzwischen finde ich es fast befremdlich, einen Kaffee mit Kuhmilch zu trinken. Also das schmeckt für mich inzwischen ganz, ganz komisch. Weil ich einfach glaube, der Körper gewöhnt sich ja auch relativ schnell an Dinge. Und ich finde tatsächlich auch, dass die Hafermilch sehr gut harmonisiert und korrespondiert mit der Kaffeebohne.
Ich glaube, da muss jeder selbst mal den Test machen und auch zu Hause, wenn ihr jetzt zuhört, testet's mal und sagt mal Bescheid.
Wie trinkst du, was besser schmeckt. Wie trinkst du deinen Kaffee, Dirk? Und was hast du für eine Maschine zu Hause? Über dich haben wir noch gar nicht gesprochen jetzt.
Ja gut, ich bin auch jetzt nicht so, dass ich vor Stolz platze über meine Kaffeemaschine. Ich habe eine ganz normale.
Anders als ich.
Wie nennen sich die? Vollautomaten, ja. Da wird der Kaffee frisch gemahlen, aber ich denke, da kommt natürlich nicht an die Siebträgermaschine ran. Aber für mich ist auch Kaffee eigentlich ein Teil des Tages, wenn ich den morgen trinke, fast wie Zähne putzen, gehört dazu, aber ist für mich jetzt nicht so ein Kult wie bei dir. Das ist ja bei dir doch scheint ja eine rituelle Handlung zu sein, Kaffee zu trinken und du kannst ja auch einen gewissen Stolz über Maschine und die Zutaten mit deiner Hafermilch kannst ja nicht verbergen. Also das hat bei dir einen ganz anderen Charakter als bei mir.
Ja, das stimmt. Aber Vollautomat, klar, das wird frisch gemahlen, aber Marius, um da die Expertise wieder abzuholen, kann das trotzdem ein guter Kaffee sein? Also kann auch aus einem Vollautomaten ein wirklich geschmacklich guter Kaffee rauskommen? Weil ganz viele haben entweder einen Vollautomaten daheim oder spätestens im Büro stehen.
Genau, so ein Vollautomat ist natürlich immer ein Kompromiss, ne? Also du willst einen Espresso machen, du willst einen Kaffee machen, du willst einen Cappuccino machen. Also du willst ganz viel, aber was er dann tatsächlich kann und leistet, ist dann natürlich immer eine andere Sache. Ich will den jetzt gar nicht schlecht reden, so ein Vollautomaten, der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Wie Dirk gerade sagt, ihm ist es in Anführungszeichen egal, wie der Kaffee jetzt zu ihm kommt. Hauptsache, er kommt zu ihm. Und so geht es dann durchaus vielen Leuten. Und gerade Thema Büro, ich meine, wenn du da 50 Leute hast, 100 Leute, je nach Bürogröße, da ist der Vollautomat am Ende des Tages am sinnvollsten.
Ich meine, wenn da jeder mit der Siebträgermaschine anfängt und direkt aus der Raucherpause kommt, geht er an die Siebträgermaschine, da ist schon viel Arbeitszeit, was für Genussmittel verwandt wird.
Und nicht jeder hat halt so Bock darauf, sage ich jetzt mal. Weißt du, Dirk hat weniger Lust als du, Phil, mit dem Thema Siebträger. Und stell dir vor, ihr seid in einem Büro und da steht dann Siebträgermaschine, dann denkt sich der Dirk auch, was zur Hölle soll ich hier machen? Ich will doch nur einen Kaffee trinken.
Ich hätte auch totale Angst, wenn er da anfängt, an meiner Siebträger da rum zu operieren. Das ist ja noch eine andere
Sache. Das kommt noch dazu,
genau. Und so eine Maschine muss ja auch gepflegt und gewartet werden. Und das ist natürlich gerade im Büro, wenn da 20 Leute von Kaffee ziehen, ist ja schon der Vollautomat in der Pflege erfahrungsgemäß ein Problem. Weil so viel Kaffee, wie da konsumiert wird, ist der halt, da ist regelmäßig irgendwas mit der Maschine. Dann sind mal keine Bohnen da, dann muss das Spülprogramm irgendwie aktiviert werden, dann weiß keiner, wie es geht. Derjenige, der sich auskennt, ist dann gerade krank. Also das ist ja ein komplizierter Prozess in so einem Büro beispielsweise.
Ich muss auch sagen, selbst ich jetzt als trauriger Nicht-Selbstträger-Maschinenbesitzer habe ein Verständnis dafür, dass man sich an so einer Sache begeistert. Das ist eigentlich, hast du ja ganz oft zum Beispiel, wenn du Wein trinkst, jetzt ein ganz anderes Getränk. Im Prinzip sind das Trinker, die einen Alkoholgenuss rechtfertigen wollen, aber die erzählen dann genau, welcher Hang das gewesen ist und welche Beere, ja, und wie dann der Wein im Abgang schmeckt. Aber im Grunde geht es nur darum, komm, bring eine Flasche, eine neue und gib mir ein Glas. Und ich glaube trotzdem, dass es eben Leute gibt, dass es die Sicht der Dinge derer, die eben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, keine Ahnung haben. Aber ich finde das schon gut, wenn man sich für eine Sache, für Wein oder für den Kaffee so begeistert wie jetzt Phil für den Kaffee, wie du, Marius, für den Kaffee. Und dann soll man das den Leuten auch lassen. Und das ist ja auch schön, wenn man eben nicht nur konsumiert, sondern wenn man sich auch Gedanken macht um die Herkunft. Wo kommt der Kaffee her? Welche Bohne ist das? Wie bereite ich den am besten zu? Ich muss sagen, selbst für mich, ich habe hier doch jetzt schon mal einiges mitgenommen. Und das gibt mir dann auch schon so ein bisschen einen Antrieb, mir mal Gedanken zu machen über Kaffee. Nicht nur an den Vollautomaten zu gehen, zu drücken, dann macht und dann kommt irgendwann der Kaffee raus, sondern wirklich mich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht noch auf ein anderes Level zu kommen. Irgendwann habe ich vielleicht sogar das Phil Hofmeister-Level erreicht, was Kaffee angeht.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Vergleich Wein-Kaffee, Marius, da gehst du glaube ich auch ein Stück weit mit, ne?
Definitiv. Beides sehr komplexe Getränke. Gerade beim Kaffee sagt man, hat noch mehr Aromen als Wein das hat. Man spricht so um die 800, 900 Aromen, die Kaffee mitbringt und das ist schon sehr komplex. Also Wein ist schon ein komplexes Thema. Und beim Kaffee ist das da sehr, sehr ähnlich, definitiv.
Jetzt kommen wir nochmal auf das Büro zurück und auf diesen Vollautomaten, weil der geht mir nicht aus dem Kopf, weil da ganz viel auch drüber diskutiert wird, glaube ich, auch bei den Menschen draußen in ihren Unternehmen. Ich habe vorhin so das Gefühl gehabt, ne, auch wenn man drüber redet, da drückst du entweder auf Espresso oder auf Crema oder auf Cappuccino und sofort kommt das raus, was du bestellt hast. Das kann ja eigentlich gar nicht gut sein, den Reflex habe ich da immer. Das ist so wie das Schnitzelhaus bei uns im Ort, das vom Inder betrieben wird, der gleichzeitig einen Curry macht, eine Pizza macht und auch noch einen Schnitzel. Ja, genau, sowas, wo du irgendwie denkst, naja, wenn du alles machst, dann kannst du ja nichts richtig gut machen. Was uns aber dann auch zur nächsten Frage führt, gerade in den Büros, wie viel darf oder muss eigentlich guter Kaffee kosten? Also was kann ich investieren, um zu sagen, da kriege ich auf jeden Fall mindestens einen soliden Kaffee? Kann man das so zusammenfassend irgendwie sagen? Was muss ich ausgeben für ein Kilo Kaffee, um zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine stabile Bohne, die selbst im Vollautomaten halbwegs anständig funktioniert?
Ist natürlich wieder subjektiv, ne? Das ist ja wie mit allem, was wir so konsumieren, ne? Die Frage ist dann wieder, was ist gut? Was ist ein guter Kaffee? So, das ist immer so eine ganz, ganz schwierige Frage, die zu beantworten oder richtig zu beantworten, weil ich glaube, in dem Fall gibt es gar nicht richtig oder falsch. Du hattest vorhin gesagt, dir schmeckt der Kaffee und warum sollst du dann was ändern? Warum sollst du jetzt eine Bohne kaufen, die 10 Euro mehr kostet? Warum sollst du dir eine Maschine kaufen, die irgendwie nochmal ein Tausender mehr kostet? Wenn du doch zufrieden bist, dann bist du zufrieden, dann ist es doch okay.
Der Phil, ja, wenn ich mir den angucke, der hat ja, gerade wenn er lacht, hat ja strahlend weiße Zähne. Mhm. Ja, jetzt hört man immer wieder, dass zu viel Kaffee für Zahnverfärbung sorgt, also beispielsweise gelbe Zähne macht.
Also guckst du mich jetzt dabei an.
Nein, weil ich testen wollte, ob es bei ihm der Fall ist. Ich will ihn ja auch nicht kompromittieren. Also er hat wirklich schöne weiße Zähne. Geht das überhaupt als passionierter Kaffeetrinker, dass die Zähne so schön weiß bleiben wie beim Phil?
Wenn er sie regelmäßig putzt, wovon ich ausgehe, ja. Es ist aber tatsächlich so, dass das Kaffee aufgrund des Farbstoffs Tannin leichte Ablagerungen hinterlässt. Die sind aber recht unbedenklich. Das heißt, wenn du jetzt zu einer Tasse Kaffee ein bisschen Wasser trinkst, dann nimmt es das Ganze etwas. Oder aber nach einer halben Stunde die Zähne putzt. Natürlich nicht jeder, der im Büro ist und da 2-3 Kaffee trinkt, rennt da alle halbe Stunde zur Toilette und putzt sich die Zähne. Es verfärbt leicht die Zähne, ja, aber es ist recht unbedenklich.
Was für mich jetzt ganz neu ist, dass dieses Glas Wasser, was man ja gereicht bekommt, wenn man professionell irgendwo einen Kaffee trinkt, dass das dazu führt, dass die Zähne weiß bleiben. Also sollte ich das trinken?
könnte man annehmen. Ich glaube, das geht eher noch ein Stück weiter zurück, als man davon ausgegangen ist, dass das Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Was wir hier auflösen können und sagen können, dass dem nicht so ist. Also das heißt, jede Tasse Kaffee zählt zu deinem täglichen Wasserbedarf. Das heißt, du trinkst jetzt, ich sag's jetzt mal, um einfach zu halten, einen halben Liter Kaffee am Tag, dann zählt das einfach zu deinem Haushaltsbedarf dazu. Es entzieht kein
Wasser im Körper. Genau. Haben wir den nächsten Mythos auch schon geklärt. Und daran anschließend die Frage, wenn man guten Espresso trinkt, kriegt man ja oft so ein kleines Glas Wasser dazu. Welchen Effekt hat das?
Ich denke, das ist einfach, weil der Kaffee früher, beziehungsweise der Espresso früher sehr bitter war, dass du da einfach das so ein bisschen zum Neutralisieren genommen hast.
Okay, zum Neutralisieren, verstehe. Ja. Frage, die mir häufig gestellt wird, zum einen und zum anderen, die ich auch immer wieder mir selbst stellen muss, wenn man viel unterwegs ist, in Hotels, du bist ja nun auch gelernte Hotelfachkraft, warum gibt es in Hotels eigentlich immer so einen schlechten Kaffee? Also das wäre ein absoluter Gamechanger, da einfach mal richtig guten Kaffee morgens anzubieten und kriegst immer nur eine fürchterliche Plörre. Da du ja selber aus der Branche auch kommst, hast du eine Erklärung dafür? Das macht mich wahnsinnig immer.
Das glaube ich dir. Es geht mir ähnlich. Wenn ich unterwegs bin und im Hotel übernachten muss und dann ärgere ich mich auch mehr, als dass ich mich freue, am Frühstücksbuffet zu sitzen. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, da sind wir wieder beim Thema Büro, was wir eben hatten. Es geht um einfach um das Volumina. Ich meine, ein Frühstücksbuffet, je nach Hotel, da hast du 50 bis 100, 150 Leute. Da ist halt die Frage, wer macht denn dir den guten Kaffee? Also das heißt, du müsstest da ja wirklich nochmal ein, zwei Leute abstellen, die dann wirklich an einem Siebträger stehen und dir dann einen guten Kaffee oder Espresso, Cappuccino zubereiten. Da geht es einfach um die Menge und einfach auch um die Geschwindigkeit. In so Hotels wird dann oft mit sogenannten Mengenbrühern gearbeitet. Das heißt, da gehen dann halt mal 5 Liter Kaffee durch. Das geht dann einfach schnell, das ist effizienter. Die Gäste morgens sind bedient mit Kaffee und gut ist, sage ich jetzt mal.
Also bei mir ist inzwischen so weit, wenn ich irgendwo im Hotel bin und gehe da morgens runter oder ich gehe oft schon beim Einchecken im Idealfall am Tag vorher runter und gucke mir diese Maschine an. Und wenn ich da Angst bekomme, dann mache ich inzwischen Folgendes, ich stehe extra früher auf und gehe schon vorm Frühstück irgendwo ums Eck und gucke, wo gibt es den besten Kaffee und kaufe mir da lieber einen.
Sehr gut.
Es ist ja fast schon mahnend. Ich merke selber jetzt,
wo ich drüber rede. Habe ich selbst schon beobachtet. Und dann, damit es nicht zu viel Auflauf gibt in den Kaffeeläden, wo man also guten Kaffee kriegt, erzählt Phil dann Kollegen und Leuten, die mit im Hotel sind, von anderen Richtungen, wo es Kaffee gibt, damit er den Kaffeeshop für sich alleine hat. Also da ist er sehr, sehr egoistisch, muss ich sagen.
Marius, bist du einer, der mit Latte Art arbeitet?
Bedingt. Also ich bin da jetzt hier kein Meister in dem Ganzen, ja. Aber ich sag mal so diese Basic-Sachen, so ein Herz reinzugießen oder so, das kriegen wir schon hin.
Ist das leicht zu lernen?
Ja,
auch
doch,
für jeden zu Hause? Ja. Weil ich habe das so ein, zwei Mal mit so YouTube-Tutorials probiert und ich bin fürchterlich gescheitert. Also ich habe halt da nicht so, du musst gar nicht so lachen, bei dir wär's, ich stelle mir gerade vor, wie du das probierst, Dirk.
Ich muss so Riesentassen nehmen, eher Suppenschüsseln oder Suppentöpfe, damit ich also das hinkriege mit dem. Aber so ein kleines Tässchen, dann diese kunstvollen Formen zu gießen, stelle ich mir wirklich schwer vor.
Ist klasse. Ist gar nicht so schwer. Tipp für dich zu Hause, wenn du an deinem Siebträger bist, du hast ja diese Dampfpflanze, womit du die Milch aufschäumst.
Ja.
Nimm dein Milchkännchen, mach kaltes Wasser rein und ein Tropfen Spüli. Das heißt, dann musst du nicht so viel Milch oder Hafermilch verschwenden, sondern das reagiert ähnlich wie Milch oder Hafermilch. Einfach, oder auch für die Zuhörer zu Hause zum Üben, einen Pitcher nehmen, kaltes Wasser rein, wichtig, einen Tropfen Spülmittel und die Konsistenz ist ähnlich wie Milch oder Hafermilch. Da
der
kann
Tipp
man
ist, glaube ich, gut, aber er macht es für Phil nicht besser. Also ich stelle mir gerade schon vor,
wie
Phil vor Stolz platzt wegen seiner Siebträgermaschine, Gäste zu Hause hat, verzweifelt versucht, irgendwelche Herzchen hineinzublasen in die Milchkrone und jetzt fängt er auch noch mit Spüli an.
Naja.
Also ich glaube, das werden verzweifelte Versuche werden.
Ich bin optimistisch.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum du dich den ganzen Tag über mich schon so lustig machst. Nur weil ich einfach da kaffeemäßig deutlich moderner aufgestellt bin als du. Du versuchst irgendwas zu kompensieren. Aber gut, es sei dir heute mal gegönnt. Und Stichwort modern, was ja auch schwer im Trend ist, Marius, ist dieser Matcha-Trend. Also so ein bisschen weg vom Kaffee hin zum Matcha. Ich bin überhaupt kein Matcha-Typ.
Was ist ein Matcha überhaupt?
Das ist, meines Wissens nach, ist das grüner Tee. Der ist sehr fein gehäckselt. Und am Ende ist das grüner Tee. Also da wird klar gerade sehr viel, ich sag jetzt mal vorsichtig, Hokuspokus draus gemacht. Ich habe es ein, zweimal getrunken. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, in Anführungszeichen, davon. Oder ich brauche das jetzt nicht jeden Tag.
Also ein bisschen die Tee-Alternative zum Kaffee, wenn du so willst. Dass du nicht mal weißt, was das ist. Spricht jetzt auch
ich
nicht
finde, dafür, das hört sich auch nicht so verführerisch an. Also Kaffee, das kann man wirklich säuseln. Aber Matcha, das hört sich für mich matschig an. Also,
das nach ist Regenwetter.
Nicht, das ist nicht das, was ich brauche, muss ich sagen.
Hast du denn schon mal einen Lebkuchenlatte getrunken, Dirk?
Ja, aber
ach,
ich muss...
Da ist er wieder auf den Trend aufgesprungen.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dieses ganze Zeug da schmeckt mir nicht. Also alles mit diesen Zusatzaromen und was dann Marzipan, Kaffee und ach nee. Also ich bin wirklich da, ich trinke gerne Kaffee, ich trinke auch gerne einen guten Kaffee, ich mag auch die Atmosphäre des Kaffeetrinkens sehr. Und zwar nicht nur mit alten Tanten, mit einem schönen Kaffeeserviet da zu sitzen, sondern auch in einem schönen Laden zu stehen, in einer Kaffeebar und dann einen Espresso zu bestellen. Das hat was, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mag ich wahnsinnig gern, aber dieses Zeug, das brauche ich nicht.
Also ich weiß auf jeden Fall, ich werde mich mit dem Dirk jetzt noch häufiger hinsetzen und, glaube ich, eine gute Tasse Kaffee aus meinem Siebträger möglicherweise auch dir anbieten, damit du auch endlich mal so ein bisschen auf den guten Geschmack kommst, Dirk.
Also ich weiß, dass du in ganz anderen Sphären schwebst, was Kaffee angeht, und wahrscheinlich viel, was wir von Marius heute gelernt haben, ist für dich ein richtig alter Hut. Aber wir haben was gelernt, und zwar habe ich mitgenommen, dass Espresso vor dem Sport die Fettverbrennung fördert. Es reicht aber nicht der Espresso, man muss auch den Sport dazu machen. Also, das habe ich schon kapiert. Dann habe ich verstanden, Mühle und Wasserfilter sind häufig wichtiger als die Maschine. Die Maschine allein, Phil, die tut's nicht. Da musst du schon noch ein bisschen aufrösten.
Ja. Und dann aufrösten.
Hab ich gelernt, Kaffee entzieht dem Körper kein Wasser, macht aber die Zähne gelb. Also Zähne putzen nicht vergessen. Ja. Das sind für mich die Botschaften, die Marius hier mitgebracht hat und die mir den Appetit auf eine gute Tasse Kaffee, die ich jetzt gleich besorgen werde, nach Abschluss hier unserer Aufnahme noch steigern.
Ja, definitiv. Wir haben auch heute wieder eine Menge gelernt und wir sind aber noch nicht ganz am Ende, denn vielleicht lernen wir noch ein bisschen was. Denn jetzt ist wieder Zeit für unsere Gäste, dass sie ganz zum Schluss nochmal euch da draußen eine echte Message mit auf den Weg geben. Denn es wird Zeit für das Jagdhorn kündigt es an, das Legendenmotto. Marius, was hast du mitgebracht, was du den Menschen noch so als kleine Botschaft, unabhängig vom Kaffeegenuss, möglicherweise mitgeben möchtest?
Also mein Motto ist immer, if you never try, you will never know. Also wenn du es nicht ausprobierst, wirst du auch nicht herausfinden, geht's oder geht's nicht gut. So war das damals auch bei der Gründung meiner Kaffeerösterei. Ich war Mitte 30, hatte immer schon diesen Drang, was Eigenes zu machen. Aufgrund dessen, dass ich dann doch ein Sicherheitsmensch bin, habe ich es nie getan. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich möchte nicht mit 60, 70 da sitzen und sagen, warum hast du es nicht versucht? Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich mach's, ich ziehe das durch, ob es klappt oder nicht, aber ich hab's probiert.
Und heute hast du einen wirklich wohlschmeckenden Kaffee, diverse Kaffeesorten sogar im Gepäck. Wir wurden selbst hier verköstigt im Rahmen unserer heutigen Aufnahme und das hat gut geschmeckt, Dirk. Ne?
Aber wie? Und wir haben verdammt viel gelernt von Halbzeitlegenden für Halbzeitlegenden bei den Halbzeitlegenden.
Und wenn ihr wollt, dann folgt Marius Maha Kaffee. Das Ganze findet ihr natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Und wie gesagt, den Kaffee gibt's natürlich auch zu kaufen von Marius. Ja, und ansonsten könnt ihr natürlich uns auch folgen in den sozialen Netzwerken. Wir sind bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram. Wir haben einen WhatsApp-Kanal und gerne dürft ihr auch unseren Kanal hier abonnieren, eine Bewertung dalassen. Das hilft uns auch sehr. Und Dirk, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche mit dir tatsächlich.
Ich auch. Und ich bin ganz sicher, lieber Phil, auch nächste Woche wird es wieder legendär. Halbzeit legendär.
Bin ich mir auch sicher. Marius, vielen Dank für deinen Besuch. Alles Gute für dich und immer einen guten Kaffee dabei haben. Ne?
Danke für die Einladung.
Gerne. Ciao.